NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Mario und der Zauberer. Diese Woche gelesen von Gern Westphal zum 150. von Thomas Mann. Sein Geburtstag wäre ja Anfang Juni gewesen. Wir befinden uns in dieser Novelle in Italien, Fonte di Marmi, im Jahr 1926. Benito Mussolini in Italien an der Macht. Thomas Mann selbst hatte ja auch in Deutschland schon Erfahrungen mit dem aufstrebenden Faschismus gemacht. Und nun verkörpert in Mario und der Zauberer Cipolla, die Hauptfigur, der Zauberer, sozusagen den politischen Verführer. Die Ferienatmosphäre im Badeort ist unangenehm, es ist heiß und voll und die kleine Tochter der Familie spült ihren Badeanzug im Meer aus. Worauf das Strandpublikum geradezu entrüstet reagiert, weil sie natürlich nackt ist. Es kommt zu einer offiziellen behördlichen Verwarnung. Ein Bußgeld muss bezahlt werden und die Ferienlaune ist natürlich im Keller. Stellt sich die Frage, soll man abreisen oder noch bleiben? Schließlich entschließt sich die Familie zu bleiben, obwohl, Zitat, politisches umging. Die Idee der Nation im Spiele war. Tatsächlich wimmelte es am Strande von patriotischen Kindern, eine unnatürliche und niedergeschlagene Erscheinung.
Dass fast in dem Augenblick unserer staatlichen Maßregelung die Nachsaison einsetzte, habe ich nicht erwähnt. Jener Gestrenge im steifen Hut, unser Angeber, war nicht der einzige Gast, der das Bad jetzt verließ. Es gab große Abreise. Man sah viele Handkarren mit Gepäck sich zur Station bewegen. Der Strand entnationalisierte sich. Das Leben in Torre, in den Cafés, auf den Wegen der Pineta, wurde sowohl intimer wie europäischer. Wahrscheinlich hätten wir jetzt sogar in der Glasveranda des Grand Hotel speisen können. Aber wir nahmen Abstand davon. Wir befanden uns am Tische der Signora Angiolieri vollkommen wohl. Das Wort Wohlbefinden in der Abschattung zu verstehen, die der Ortsdämon ihm zuteil werden ließ. Gleichzeitig aber mit dieser als wohltätig empfundenen Veränderung schlug auch das Wetter um. Es zeigte sich fast auf die Stunde im Einvernehmen mit dem Ferienkalender des großen Publikums. Der Himmel bedeckte sich. Nicht, dass es frischer geworden wäre, aber die offene Glut, die 18 Tage seit unserer Ankunft und vorher wohl lange schon geherrscht hatte, wich einer stickigen Scirocco-Schwüle. Und ein schwächlicher Regen netzte von Zeit zu Zeit den samtenen Schauplatz unserer Vormittage. Auch das. Zwei Drittel unserer für Torre vorgesehenen Zeit waren ohnehin abgelebt. Das schlaffe, entfärbte Meer, in dessen Flachheit träge Quallen trieben, war immerhin eine Neuigkeit. Es wäre albern gewesen, nach einer Sonne zurückzuverlangen, der, als sie übermütig waltete, so mancher Seufzer gegolten hatte. Zu diesem Zeitpunkt also zeigte Cipolla sich an. Cavaliere Cipolla, wie er auf den Plakaten genannt war, die eines Tages überall, auch im Speisesaal der Pensione Eleonora, sich angeschlagen fanden. Ein fahrender Virtuose, ein Unterhaltungskünstler, Forzatore, Illusionista und Prestidigitatore, so bezeichnete er sich, welcher dem hochansehnlichen Publikum von Torre di Venere mit einigen außerordentlichen Phänomenen geheimnisvoller und verblüffender Art aufzuwarten beabsichtigte. Ein Zauberkünstler. Die Ankündigung genügte unseren Kleinen, den Kopf zu verdrehen. Sie hatten noch nie einer solchen Darbietung beigewohnt. Diese Ferienreise sollte ihnen die unbekannte Aufregung bescheren. Von Stund an lagen sie uns in den Ohren, für den Abend des Taschenspielers Eintrittskarten zu nehmen. Und obgleich uns die späte Anfangsstunde der Veranstaltung, 9 Uhr, von vornherein Bedenken machte, gaben wir in der Erwägung nach, dass wir ja nach einiger Kenntnisnahme von Cipollas wahrscheinlich bescheidenen Künsten nach Hause gehen, dass auch die Kinder am folgenden Morgen ausschlafen könnten, und erstanden von Signora Angiolieri selbst, die eine Anzahl von Vorzugsplätzen für ihre Gäste in Kommission hatte, unsere 4 Karten. Sie konnte für solide Leistungen des Mannes nicht gut sagen, und wir versahen uns solcher kaum. Aber ein gewisses Zerstreuungsbedürfnis empfanden wir selbst, und die dringende Neugier der Kinder bewährte eine Art von Ansteckungskraft. Das Lokal, in dem der Cavaliere sich vorstellen sollte, war ein Saalbau, der während der Hochsaison zu wöchentlich wechselnden Cinema-Vorführungen gedient hatte. Wir waren nie dort gewesen. Man gelangte dahin, indem man vorbei am Palazzo, einem übrigens verkäuflichen, kastellartigen Gemäuer aus herrschaftlichen Zeiten, die Hauptstraße des Ortes verfolgte, an der auch die Apotheke, der Coiffeur, die gebräuchlichsten Einkaufsläden zu finden waren und die gleichsam vom Feudalen über das Bürgerliche ins Volkstümliche führte. Denn sie lief zwischen ärmlichen Fischerwohnungen aus, vor deren Türen alte Weiber Netze flickten. Und hier, schon im Populären, lag die Sala. Nichts Besseres eigentlich als eine allerdings geräumige Bretterbude, deren torähnlicher Eingang zu beiden Seiten mit buntfarbigen und übereinander geklebten Plakaten geschmückt war. Einige Zeit nach dem Diner, also am angesetzten Tage, pilgerten wir im Dunkeln dorthin, die Kinder in festlichem Kleidchen und Anzug, beglückt von so viel Ausnahmen. Es war schwül wie seit Tagen, es wetterleuchtete manchmal und regnete etwas. Wir gingen unter Schirmen. Es war eine Viertelstunde Weges. Im Durchgange kontrolliert, hatten wir unsere Plätze selbst aufzusuchen. Sie fanden sich in der dritten Bank links. Und indem wir uns niederließen, mussten wir bemerken, dass man die ohne dies bedenkliche Anfangsstunde auch noch lax behandelte. Nur sehr allmählich begann ein Publikum, das es darauf ankommen zu lassen schien, zu spät zu kommen, das Parterre zu besetzen, auf welches, da keine Logen vorhanden waren, der Zuschauerraum sich beschränkte. Diese Säumigkeit machte uns etwas besorgt. Den Kindern färbte schon jetzt eine mit Erwartung hektisch gemischte Müdigkeit die Wangen. Einzig die Stehplätze in den Seitengängen und im Hintergrunde waren bei unserer Ankunft schon komplett. Es stand da, halbnackte Arme auf gesteifter Trikotbrust verschränkt, allerlei autochthone Männlichkeit von Torre di Venere, Fischervolk, unternehmend blickende junge Burschen. Und wenn wir mit der Anwesenheit dieser eingesessenen Volkstümlichkeit, die solchen Veranstaltungen erst Farbe und Humor verleiht, sehr einverstanden waren, so zeigten die Kinder sich entzückt davon. Denn sie hatten Freunde unter diesen Leuten, Bekanntschaften, die sie auf nachmittäglichen Spaziergängen am entfernteren Strande gemacht. Oft um die Stunde, wenn die Sonne müde ihrer gewaltigen Arbeit ins Meer sank und den vordringenden Schaum der Brandung rötlich vergoldete, waren wir heimkehrend auf bloßbeinige Fischergruppen gestoßen, die in Reihen stemmend und ziehend unter gedehnten Rufen ihre Netze eingeholt, ihren meist dürftigen Fang an Frutti di Mare in triefende Körbe geklaubt hatten, und die Kleinen hatten ihnen zugesehen, ihre italienischen Brocken an den Mann gebracht, beim Strickziehen geholfen, Kameradschaft geschlossen. Jetzt tauschten sie Grüße mit der Sphäre der Stehplätze. Da war Giscardo, da war Antonio, sie kannten die Namen, riefen sie winkend mit halber Stimme hinüber und bekamen ein Kopfnicken, ein Lachen sehr gesunder Zähne zur Antwort. Sieh doch, da ist sogar Mario vom Esquisito. Mario, der uns die Schokolade bringt. Auch er will den Zauberer sehen. Und er muss früh gekommen sein, er steht fast vorn. Aber er bemerkt uns nicht, er gibt nicht Acht. Das ist so seine Art, obgleich er ein Kellnerbursche ist. Dafür winken wir dem Manne zu, der am Strande die Paddelboote vermietet. Und der auch da steht, ganz hinten. Es wurde 9:15. Es wurde beinahe 9:30. Sie begreifen unsere Nervosität. Wann würden die Kinder ins Bett kommen? Es war ein Fehler gewesen, sie herzuführen. Denn ihnen zuzumuten, den Genuss abzubrechen, kaum dass er recht begonnen, würde sehr hart sein. Mit der Zeit hatte das Parkett sich gut gefüllt. Ganz Torre war da, so konnte man sagen. Die Gäste des Grand Hotel, die Gäste der Villa Eleonora und anderer Pensionen, bekannte Gesichter vom Strande. Man hörte Englisch und Deutsch, man hörte das Französisch, das etwa Rumänen mit Italienern sprechen. Madame Angiolieri selbst saß zwei Reihen hinter uns, an der Seite ihres stillen und glatzköpfigen Gatten, der mit zwei mittleren Fingern seiner Rechten seinen Schnurrbart strich. Alle waren spät gekommen, aber niemand zu spät. Cipolla ließ auf sich warten. Er ließ auf sich warten. Das ist wohl der richtige Ausdruck. Er erhöhte die Spannung durch die Verzögerung seines Auftretens. Auch hatte man Sinn für diese Manieren, aber nicht ohne Grenzen. Gegen 9:30 begann das Publikum zu applaudieren, eine liebenswürdige Form, rechtmäßige Ungeduld zu äußern, da sie zugleich Beifallslust zum Ausdruck bringt. Für die Kleinen gehörte es schon zum Vergnügen, sich daran zu beteiligen. Alle Kinder lieben es, Beifall zu klatschen. Aus der populären Sphäre rief es energisch, pronti und cominciamo. Und siehe, wie es zu gehen pflegt, auf einmal war der Beginn, welche Hindernisse ihm nun so lange entgegengestanden haben mochten, leicht zu ermöglichen. Ein Gongschlag ertönte, der von den Stehplätzen mit mehrstimmigem »Ah« beantwortet wurde, und die Gardine ging auseinander. Sie enthüllte ein Podium, das nach seiner Ausstattung eher einer Schulstube als dem Wirkungsfeld eines Taschenspielers glich, und zwar namentlich dank der schwarzen Wandtafel, die auf einer Staffelei links im Vordergrunde stand. Sonst waren noch ein gewöhnlicher gelber Kleiderständer, ein paar landesübliche Strohstühle und weiter im Hintergrunde ein Rundtischchen zu sehen, auf dem eine Wasserflasche mit Glas und auf besonderem Tablett ein Flakon voll hellgelber Flüssigkeit nebst Likörgläschen standen. Man hatte noch 2 Sekunden Zeit, diese Utensilien ins Auge zu fassen. Dann, ohne dass das Haus sich verdunkelt hätte, hielt Cavaliere Cipolla seinen Auftritt. Er kam in jenem Geschwindschritt herein, in dem Erbötigkeit gegen das Publikum sich ausdrückt und der die Täuschung erweckt, als habe der Ankommende in diesem Tempo schon eine weite Strecke zurückgelegt, um vor das Angesicht der Menge zu gelangen, während er doch eben noch in der Kulisse stand. Der Anzug Cipollas unterstützte die Fiktion des von außen her Eintreffens. Ein Mann schwer bestimmbaren Alters, aber keineswegs mehr jung, mit scharfem, zerrüttetem Gesicht, stechenden Augen, faltig verschlossenem Munde, kleinem, schwarz gewichstem Schnurrbärtchen und einer sogenannten Fliege in der Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinn, war er in einer Art von komplizierter Abendstraßeneleganz gekleidet. Er trug einen weiten, schwarzen und ärmellosen Radmantel mit Samtkragen und atlasgefütterter Pellerine, den er mit den weiß behandschuhten Händen bei behinderter Lage der Arme vorn zusammenhielt, einen weißen Schal um den Hals und einen geschweiften, schief in die Stirne gerückten Zylinderhut. Vielleicht mehr als irgendwo ist in Italien das 18. Jahrhundert noch lebendig und mit ihm der Typus des Scharlatans, des marktschreierischen Possenreißers, der für diese Epoche so charakteristisch war und dem man nur in Italien noch in ziemlich wohlerhaltenen Beispielen begegnen kann. Cipolla hatte in seinem Gesamthabitus viel von diesem historischen Schlage. Und der Eindruck reklamehafter und fantastischer Narretei, die zum Bilde gehört, wurde schon dadurch erweckt, dass die anspruchsvolle Kleidung ihm sonderbar hier falsch gestrafft und dort in falschen Falten am Leibe saß oder gleichsam daran aufgehängt war. Irgendetwas war mit seiner Figur nicht in Ordnung. Vorn nicht und hinten nicht. Später wurde das deutlicher. Aber ich muss betonen, dass von persönlicher Scherzhaftigkeit oder gar Clownerie in seiner Haltung, seinen Mienen, seinem Benehmen nicht im geringsten die Rede sein konnte. Vielmehr sprachen strenge Ernsthaftigkeit, Ablehnung alles Humoristischen, ein gelegentlich übellauniger Stolz, auch jene gewisse Würde und Selbstgefälligkeit des Krüppels daraus, was freilich nicht hinderte, dass sein Verhalten anfangs an mehreren Stellen des Saales Lachen hervorrief. Dies Verhalten hatte nichts Dienstfertiges mehr. Die Raschheit seiner Auftrittsschritte stellte sich als reine Energieäußerung heraus, an der Unterwürfigkeit keinen Teil gehabt hatte. An der Rampe stehend und sich mit lässigem Zupfen seiner Handschuhe entledigend, wobei er lange und gelbliche Hände entblößte, deren eine ein Siegelring mit hochragendem Lasurstein schmückte, ließ er seine kleinen, strengen Augen mit schlaffen Säcken darunter musternd durch den Saal schweifen, nicht rasch, sondern indem er hier und da auf einem Gesicht in überlegener Prüfung verweilte, verkniffenen Mundes, ohne ein Wort zu sprechen. Die zusammengerollten Handschuhe warf er mit ebenso erstaunlicher wie beiläufiger Geschicklichkeit über eine bedeutende Entfernung hin genau in das Wasserglas auf dem Rundtischchen und holte dann immer stumm umherblickend aus irgendwelcher inneren Tasche ein Päckchen Zigaretten hervor. Die billigste Sorte der Regie, wie man am Karton erkannte. Zog mit spitzen Fingern eine aus dem Bündel und entzündete sie, ohne hinzusehen, mit einem prompt funktionierenden Benzinfeuerzeug. Den tief eingeatmeten Rauch stieß er arrogant grimassierend, beide Lippen zurückgezogen, dabei mit einem Fuße leise aufklopfend, als grauen Sprudel zwischen seinen schadhaft abgenutzten spitzigen Zähnen hervor. Das Publikum beobachtete ihn so scharf, wie es sich von ihm durchmustert sah. Bei den jungen Leuten auf den Stehplätzen sah man zusammengezogene Brauen und bohrende, nach einer Blöße spähende Blicke, die dieser allzu sichere sich geben würde. Er gab sich keine. Das Hervorholen und Wiederverwahren des Zigarettenpäckchens und des Feuerzeuges war umständlich, dank seiner Kleidung. Er raffte dabei den Abendmantel zurück und man sah, dass ihm über dem linken Unterarm an einer Lederschlinge unpassenderweise eine Reitpeitsche mit klauenartiger silberner Krücke hing. Man bemerkte ferner, dass er keinen Frack, sondern einen Gehrock trug. Und da er auch diesen aufhob, erblickte man eine mehrfarbige, halb von der Weste verdeckte Schärpe, die Cipolla um den Leib trug und die hinter uns sitzende Zuschauer in halblautem Austausch für das Abzeichen des Cavaliere hielten. Ich lasse das dahingestellt, denn ich habe nie gehört, dass mit dem Cavaliere-Titel ein derartiges Abzeichen verbunden ist. Vielleicht war die Schärpe reiner Humbug, so gut wie das wortlose Dastehen des Gauklers, der immer noch nichts tat, als dem Publikum lässig und wichtig seine Zigarette vorzurauchen. Man lachte, wie gesagt, und die Heiterkeit wurde fast allgemein, als eine Stimme im Stehparterre laut und trocken »Buonasera« sagte. Cipolla horchte hoch auf. »Wer war das?« fragte er gleichsam zugreifend. »Wer hat soeben gesprochen? Na? Zuerst so keck und nun bange? Paura, eh?« Er sprach mit ziemlich hoher, etwas asthmatischer, aber metallischer Stimme. Er wartete. »Ich war's«, sagte in die Stille hinein der junge Mann, der sich so herausgefordert und bei der Ehre genommen sah. »Ein schöner Bursche, gleich neben uns, im Baumwollhemd, die Jacke über eine Schulter gehängt.« Er trug sein schwarzes, starres Kraushaar hoch und wild, die Modefrisur des erweckten Vaterlandes, die ihn etwas entstellte und afrikanisch anmutete.
»Bäh, das war ich. Es wäre Ihre Sache gewesen, aber ich zeigte Entgegenkommen.«
Die Heiterkeit erneuerte sich. Der Junge war nicht auf den Mund gefallen. »Ascoltolo, silinquagnolo«, äußerte man neben uns. Die populäre Lektion war schließlich am Platze gewesen.
»Ah, bravo«, antwortete Cipolla. »Du gefällst mir, Giovanotto. Willst du glauben, dass ich dich längst gesehen habe? Solche Leute wie du haben eine besondere Sympathie. Ich kann sie brauchen. Offenbar bist du ein ganzer Kerl. Du tust, was du willst. Oder hast du schon einmal nicht getan, was du wolltest? Oder gar getan, was du nicht wolltest? Was nicht du wolltest? Höre, mein Freund, es müsste bequem und lustig sein, nicht immer so den ganzen Kerl spielen und für beides aufkommen zu müssen. Das Wollen und das Tun. Arbeitsteilung müsste da einmal eintreten. Sistema Americanos. Ha! Willst du zum Beispiel jetzt dieser gewählten und verehrungswürdigen Gesellschaft hier die Zunge zeigen? Und zwar die ganze Zunge bis zur Wurzel? Nein, sagte der Bursche feindselig. Das will ich nicht. Es würde von wenig Erziehung zeugen. Es würde von gar nichts zeugen, erwiderte Cipolla. Denn du tätest es ja nur. Deine Erziehung in Ehren. Aber meiner Meinung nach wirst du jetzt, ehe ich bis drei zähle, eine Rechtswendung ausführen? Und der Gesellschaft die Zunge herausstrecken, länger als du gewusst hattest, dass du sie herausstrecken könntest.
Er sah ihn an, wobei seine stechenden Augen tiefer in die Höhlen zu sinken schienen.
»Uno«,
sagte er und ließ seine Reitpeitsche, deren Schlinge er vom Arme hatte gleiten lassen, einmal kurz durch die Luft pfeifen. Der Bursche machte Front gegen das Publikum und streckte die Zunge so angestrengt überlang heraus, dass man sah, es war das Äußerste, was er an Zungenlänge nur irgend zu bieten hatte. Dann nahm er mit nichtssagendem Gesicht wieder seine frühere Stellung ein.
»Ich war's«,
parodierte Cipolla, indem er zwinkernd mit dem Kopf auf den Jungen deutete.
»Bäh, das war ich«,
damit wandte er sich das Publikum seinen Eindrücken überlassend zum Rundtischchen, goss sich aus dem Flakon, das offenbar Cognac enthielt, ein Gläschen ein und kippte es, geübt. Die Kinder lachten von Herzen. Vor den gewechselten Worten hatten sie fast nichts verstanden. Dass aber zwischen dem kuriosen Mann dort oben und jemandem aus dem Publikum gleich etwas so Drolliges vor sich gegangen war, amüsierte sie höchlichst. Und da sie von den Darbietungen eines Abends, wie er verheißen war, keine bestimmte Vorstellung hatten, waren sie bereit, diesen Anfang köstlich zu finden. Was uns betraf, so tauschten wir einen Blick. Und ich erinnere mich, dass ich unwillkürlich mit den Lippen leise das Geräusch nachahmte, mit dem Cipolla seine Reitpeitsche hatte durch die Luft fahren lassen. Übrigens war klar, dass die Leute nicht wussten, was sie aus einer so ungereimten Eröffnung einer Taschenspieler-Soiree machen sollten und nicht recht begriffen, was den Giovanotto, der doch sozusagen ihre Sache geführt hatte, plötzlich hatte bestimmen können, seine Keckheit gegen sie, das Publikum, zu wenden. Man fand sein Benehmen läppisch, kümmerte sich nicht weiter um ihn und wandte seine Aufmerksamkeit dem Künstler zu, der vom Stärkungstischchen zurückkehrend folgendermaßen zu sprechen fortfuhr.
»Meine Damen und Herren«, sagte er mit seiner asthmatisch-metallischen Stimme, »Sie sahen mich soeben etwas empfindlich gegen die Belehrung, die dieser hoffnungsvolle junge Linguist, questo linguista di belle speranze«, man lachte über das Wortspiel, »mir erteilen zu sollen, glaubte. Ich bin ein Mann von einiger Eigenliebe. Nehmen Sie das in Kauf. Ich finde keinen Geschmack daran, mir anders als ernsthaften und höflichen Sinnes guten Abend wünschen zu lassen. Es in entgegengesetztem Sinne zu tun, besteht wenig Anlass. Indem man mir einen guten Abend wünscht, wünscht man sich selber einen. Denn das Publikum wird nur in dem Falle einen guten Abend haben, dass ich einen habe. Und darum tat dieser Liebling der Mädchen von Torre di Venere«, er hörte nicht auf, gegen den Burschen zu sticheln, »sehr wohl daran, sogleich einen Beweis dafür zu geben, dass ich heute einen habe und also auf seine Wünsche verzichten kann. Ich darf mich rühmen, fast lauter gute Abende zu haben. Ein schlechterer läuft wohl einmal mitunter, doch ist das selten. Mein Beruf ist schwer und meine Gesundheit nicht die robusteste. Ich habe einen kleinen Leibesschaden zu beklagen, der mich außer Stand gesetzt hat, am Kriege für die Größe des Vaterlandes teilzunehmen. Allein mit den Kräften meiner Seele und meines Geistes meistere ich das Leben, was ja immer nur heißt, sich selbst bemeistern, und schmeichle mir mit meiner Arbeit die achtungsvolle Anteilnahme der gebildeten Öffentlichkeit erregt zu haben. Die führende Presse hat diese Arbeit zu schätzen gewusst. Der Corriere della Sera erwies mir so viel Gerechtigkeit, mich ein Phänomen zu nennen. Und in Rom hatte ich die Ehre, den Bruder des Duce unter den Besuchern eines der Abende zu sehen, die ich dort veranstaltete. Kleiner Gewohnheiten, die man mir an so glänzender und erhabener Stelle nachzusehen, die Gewogenheit hatte, glaubte ich mich an einem vergleichsweise immerhin weniger bedeutenden Platze wie Torre di Venere«, man lachte auf Kosten des armen kleinen Torre, »nicht eigens entschlagen und nicht dulden zu sollen, dass Personen, die durch die Gunst des weiblichen Geschlechtes etwas verwöhnt scheinen, sie mir verweisen.« Jetzt hatte wieder der Bursche die Zeche zu zahlen, den Cipolla nicht müde wurde, in der Rolle des Donaiolo und ländlichen Hahnes im Korbe vorzuführen, wobei die zähe Empfindlichkeit und Animosität, mit der er auf ihn zurückkam, in auffälligem Missverhältnis zu den Äußerungen seines Selbstgefühls und zu den mondänen Erfolgen stand, deren er sich rühmte. Gewiss musste der Jüngling einfach als Belustigungsthema herhalten, wie Cipolla sich jeden Abend eines herauszugreifen und aufs Korn zu nehmen gewohnt sein mochte. Aber es sprach aus seinen Spitzen doch auch echte Gehässigkeit, über deren menschlichen Sinn ein Blick auf die Körperlichkeit beider belehrt haben würde, auch wenn der Verwachsene nicht beständig auf das ohne weiteres vorausgesetzte Glück des hübschen Jungen bei den Frauen angespielt hätte. »Damit wir also unsere Unterhaltung beginnen«, setzte er hinzu, »erlauben Sie, dass ich es mir bequemer mache.«
Und er ging zum Kleiderständer, um abzulegen.
»Parla benissimo«, stellte man in unserer Nähe fest. Der Mann hatte noch nichts geleistet, aber sein Sprechen allein ward als Leistung gewürdigt. Er hatte damit zu imponieren gewusst.
Unter Südländern ist die Sprache ein Ingredienz der Lebensfreude, dem man weit lebhaftere gesellschaftliche Schätzung entgegenbringt, als der Norden sie kennt. Es sind vorbildliche Ehren, in denen das nationale Bindemittel der Muttersprache bei diesen Völkern steht. Und etwas heiter Vorbildliches hat die genussreiche Ehrfurcht, mit der man ihre Formen und Lautgesetze betreut. Man spricht mit Vergnügen, man hört mit Vergnügen und man hört mit Urteil. Denn es gilt als Maßstab für den persönlichen Rang, wie einer spricht. Nachlässigkeit, Stümperei erregen Verachtung. Eleganz und Meisterschaft verschaffen menschliches Ansehen. Weshalb auch der kleine Mann, sobald es ihm um seine Wirkung zu tun ist, sich in gewählten Wendungen versucht und sie mit Sorgfalt gestaltet. In dieser Hinsicht also wenigstens hatte Cipolla sichtlich für sich eingenommen, obgleich er keineswegs dem Menschenschlag angehörte, den der Italiener in eigentümlicher Mischung moralischen und ästhetischen Urteils als simpatico anspricht. Nachdem er seinen Seidenhut, seinen Schal und Mantel abgetan, kam er, im Rock sich zurechtrückend, die mit großen Knöpfen verschlossenen Manschetten hervorziehend und an seiner Humbugschärpe ordnend, wieder nach vorn. Er hatte sehr hässliches Haar. Das heißt, sein oberer Schädel war fast kahl. Und nur eine schmale, schwarz gewichste Scheitelfrisur lief, wie angeklebt, vom Wirbel nach vorn, während das Schläfenhaar, ebenfalls geschwärzt, seitlich zu den Augenwinkeln hingestrichen war. Die Haartracht etwa eines altmodischen Zirkusdirektors. Lächerlich, aber durchaus zum ausgefallenen Persönlichkeitsstil passend und mit so viel Selbstsicherheit getragen, dass die öffentliche Empfindlichkeit gegen ihre Komik verhalten und stumm blieb. Der kleine Leibesschaden, von dem er vorbeugend gesprochen hatte, war jetzt nur allzu deutlich sichtbar, wenn auch immer noch nicht ganz klar nach seiner Beschaffenheit. Die Brust war zu hoch, wie gewohnt in solchen Fällen, aber der Verdruss im Rücken schien nicht an der gewohnten Stelle zwischen den Schultern zu sitzen, sondern tiefer, als eine Art Hüft- und Gesäßbuckel, der den Gang zwar nicht behinderte, aber ihn grotesk und bei jedem Schritt sonderbar ausladend gestaltete. Übrigens war der Unzuträglichkeit durch ihre Erwähnung gleichsam die Spitze abgebrochen worden. Und zivilisiertes Feingefühl beherrschte angesichts ihrer spürbar den Saal.
»Zu Ihren Diensten«, sagte Cipolla. »Ihr Einverständnis vorausgesetzt, werden wir unser Programm mit einigen arithmetischen Übungen beginnen.«
»Arithmetik? Das sah nicht nach Zauberkunststücken aus. Die Vermutung regte sich schon, dass der Mann unter falscher Flagge segelte. Nur welches seine richtige war, blieb undeutlich. Die Kinder begannen mir leid zu tun, aber für den Augenblick waren sie einfach glücklich, dabei zu sein.
Das Zahlenspiel, das Cipolla nun anstellte, war ebenso einfach wie durch seine Pointe verblüffend. Er fing damit an, ein Blatt Papier mit einem Reißstift an der oberen rechten Ecke der Tafel zu befestigen und, indem er es hochhob, mit Kreide etwas aufs Holz zu schreiben. Er redete unausgesetzt dabei, besorgt seine Darbietungen durch immerwährende sprachliche Begleitung und Unterstützung vor Trockenheit zu bewahren, wobei er sich selbst ein zungengewandter und keinen Augenblick um einen plauderhaften Einfall verlegener Conferencier war. Dass er sogleich damit fortfuhr, die Kluft zwischen Podium und Zuschauerraum aufzuheben, die schon durch das sonderbare Geplänkel mit dem Fischerburschen überbrückt worden war, dass er also Vertreter des Publikums auf die Bühne nötigte und seinerseits über die hölzernen Stufen, die dort hinaufführten, herunterkam, um persönliche Berührung mit seinen Gästen zu suchen, gehörte zu seinem Arbeitsstil und gefiel den Kindern sehr. Ich weiß nicht, wie weit die Tatsache, dass er dabei sofort wieder in Häkeleien mit Einzelpersonen geriet, in seinen Absichten und seinem System lag, obgleich er sehr ernst und verdrießlich dabei blieb. Das Publikum, wenigstens in seinen volkstümlichen Elementen, schien jedenfalls der Meinung zu sein, dass dergleichen zur Sache gehören. Nachdem er nämlich ausgeschrieben und das Geschriebene unter dem Blatt Papier verheimlicht hatte, drückte er den Wunsch aus, zwei Personen möchten aufs Podium kommen, um beim Ausführen der bevorstehenden Rechnung behilflich zu sein. Das biete keine Schwierigkeiten, auch rechnerisch weniger Begabte seien ohne weiteres geeignet dazu. Mario und der Zauberer. Thomas Mann zum 150. in diesem Jahr hier bei uns in Am Morgen vorgelesen. Immer mal wieder Werke von Thomas Mann, so wie eben in dieser Woche. Gelesen von Gerd Westphal. Ab sofort auch zum Nachhören für Sie in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Trotz Sparkurs zahlt VW seinen Mitarbeitern in diesem Jahr eine höhere Prämie. Ab dem kommenden Jahr wird der Autobauer bei den Bonuszahlungen allerdings voraussichtlich sparen. Wie Konzern und Betriebsrat am Morgen mitteilten, verzichtet der Konzernvorstand schon jetzt auf Teile seiner Bezüge. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Nils Hansen.
Eine Prämie in Höhe von 4.800 Euro soll jeder VW-Mitarbeiter bekommen, der nach Tarif bezahlt wird. Damit fällt sie in diesem Jahr noch mal etwas höher aus als im vergangenen Jahr. Grundsätzlich konnte der Autobauer aus Wolfsburg seinen Umsatz 2024 leicht steigern auf knapp 325 Milliarden Euro. Davon bleibt allerdings weniger übrig, denn der Nettogewinn ist im Vergleich zu 2023 zurückgegangen. Das liege unter anderem an den schwächeren Verkaufszahlen im eigentlich starken Markt China. Volkswagen muss sparen, deshalb sollen die Mitarbeitenden in den kommenden Jahren eine deutlich kleinere Prämie bekommen.
Union und SPD